Liebe Schwestern und Brüder, wieder grüße ich euch ganz herzlich bei unserem telefonischen Bibelkreis. Wie jedes Mal gebe ich am Anfang so ein paar allgemeine Hinweise, weil glücklicherweise immer wieder mal jemand Neues zu unserem Kreis dazu stößt, der sich in der Ordnung der telefonischen Bibelstunde noch nicht so auskennt und auch die Hintergründe, wieso wir eine telefonische Bibelstunde haben, nicht so weiß. Die meisten von euch kennen mich, die meisten kennen auch diese Hinweise, aber für die, die neu dabei sind, mein Name ist Rainer Wagner, ich bin Prediger der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz, das liegt in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Außerdem darf ich noch an einer Bibelschule Lehrer sein, darf hier und da im Land Evangelisation halten und bei Glaubenstagen sprechen und bin Gott dankbar, dass er immer wieder auch solche Aufgaben mir, obwohl ich nicht mehr ganz so jung bin, noch eröffnet. Die Bibelstunde ist während der Corona-Pandemie entstanden. Es waren manche Dinge nicht mehr so möglich. Immer wieder wurden auch Geschwister krank, aber wir wollten ihnen doch Gottes Wort zukommen lassen, auch wenn sie nicht direkt in unseren Gemeindesaal kommen konnten. Und aus diesem Grund hatten wir uns entschlossen, den Sonntagsgottesdienst mit einer Direktübertragung über Internet und Telefon auszustrahlen und die wöchentliche Bibelstunde immer wieder donnerstags über das Telefon laufen zu lassen. Sonntags haben wir in Meckenheim um 10.30 Uhr unseren Gottesdienst und die direkte Bibelstunde ist jeweils mittwochs um 19 Uhr. So viel zu den äußeren Ordnungen und wenn es jemand von euch einrichten kann, ist er in unserer Gemeinde auch immer herzlich willkommen. Der Saal, der Gemeindesaal unserer evangelischen Gemeinschaft ist dort in Meckenheim in der Sandgasse 31 und jeder ist immer herzlich willkommen. Aber auch zu der telefonischen Übertragung ist jeder herzlich eingeladen. Die Gottesdienste halte ich nicht alle selbst, da sind auch noch Brüder da, die Gottesdienste halten. Die Bibelstunde halte ich normalerweise immer selbst. Wir gehen bei den Bibelstunden meist ein biblisches Buch im Zusammenhang durch, beziehungsweise wie wir es jetzt in der letzten Zeit gemacht haben, die Bergpredigt. Auch heute sind wir noch bei einem biblischen Wort aus der Bergpredigt. Auch wenn wir uns nur am Telefon verbinden können, versuchen wir doch auch ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Denn Gemeinschaft gehört zum Glaubensleben dazu. Das geschieht auch dadurch, dass wir zu Hause an den Telefonen singen können und wissen, die anderen, die ebenfalls die telefonische Bibelstunde hören, singen die gleichen Lieder wie wir. Als Liederbuch benutzen wir das Gemeinschaftsliederbuch, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und in den Stadtmissionen üblich ist und den geistlichen Liederschatz, das Liederbuch, das in den meisten Brüdergemeinden auch benutzt wird als Liederbuch und das viele kennen. Manche Lieder sind in beiden Büchern und ich suche dann jeweils Lieder raus, die sich in beiden Büchern finden. Der eine oder andere sagt sich vielleicht, aber er hätte doch auch mal ein bestimmtes Lied, was so gut zu dem Text heute passt, raussuchen können, was euch aus eurem Liederbuch so wichtig ist. Aber es ist dann nicht immer in beiden Liederbüchern. Und deswegen müsst ihr wissen, manche schöne Lieder, die auch da sind, sind nur in einem Buch, aber wir wollen alle auch gemeinsam singen. Deswegen suche ich nur solche Lieder raus, die in beiden Liederbüchern da sind. Nun, soweit die Ansagen vorher. Es wäre gut, wenn ihr euch eine Bibel dazu nehmt, damit ihr auch das, was in der Bibelstunde gesagt wird, im Wort Gottes mitverfolgen könnt. Eine Bibelstunde ist auch ein Gottesdienst. Und auch aus diesem Grund beginnen wir diese Bibelstunden immer im Namen unseres dreieinigen Gottes. Und das wollen wir jetzt wieder tun. Wir beginnen unsere jetzige Bibelstunde im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gleich am Anfang wollen wir gemeinsam ein Lied singen, das euch sicherlich bekannt ist, und zwar das Lied »Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir«. Es findet sich im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 169 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 42. Ja, liebe Geschwister, es ist etwas Wunderbares um Gottes Wort. Wo wüssten wir denn etwas her über Gott, über sein Tun oder über seine Liebe und über unsere Erlösung, wenn wir nicht die Heilige Schrift hätten? Auch deshalb liegt uns so sehr daran, dass jeder Einzelne immer wieder auf Gottes Wort hören kann. Auch deswegen haben wir diese telefonische Bibelstunde eingerichtet. Auch deswegen machen wir sonntags eine Direktübertragung, 10.30 Uhr, von unserem Gottesdienst. Übrigens, ich habe es vorhin unterlassen zu sagen, die Internetadresse heißt www.gemeinschaft-meckenheim.de. Damit könnt ihr euch jeden Sonntag 10.30 Uhr in unseren Gottesdienst mit dem Rechner oder mit dem Laptop hineinwählen. Wir haben Gottes Wort. In diesem Wort hat Gott sich ausgesprochen, hat mal ein Bruder gesagt. Und ich weiß noch, als ich an der Bibelschule war, da hatten wir einen ungeheuer vollmächtigen Evangelisten als Gastlehrer, Oberkirchenrat Werner de Boer. Und er hat uns über Johannes 1 einmal gesagt, warum heißt denn Jesus das Wort? Weil Jesus das Wort ist, in dem Gott uns seine ganze Liebe offenbart hat. Heute ist Jesus für unsere Augen nicht mehr sichtbar da. Aber durch seinen Heiligen Geist hat er Menschen inspiriert. Sie waren getrieben von dem Heiligen Geist und schrieben dann genau das auf, was Gott uns sagen wollte. Deswegen suchen wir die Gottesdienste, normalerweise in der Gemeinde, und wohl euch, wenn ihr auch zu einer äußeren Gemeinde gehört. Ich gehe davon aus, man braucht jetzt, im Augenblick zumindest, sich keine Sorgen zu machen, wenn man in den Gottesdienst geht. Das ist noch viel wichtiger wie die Gottesdienstübertragung. Mein Rat an jeden von euch. Ich freue mich über jeden, der am Laptop unseren Gottesdienst sieht und über jeden, der am Telefon die Bibelstunde mit wahrnimmt. Aber es ist viel wichtiger für euch, wenn ihr auch die Geschwister, die Glaubensgeschwister, von Angesicht zu Angesicht sehen könnt. Und zwar dort, wo ihr wohnt, wo eure Gemeinde ist. Aber zusätzlich darf man natürlich diese Übertragung auch noch in Anspruch nehmen. Übrigens, man muss es nicht immer sonntags zu der Zeit machen, wo es live übertragen ist. Wenn man auf diese Internetseite kommt, kann man auch später die Predigt noch aufrufen, die sonntags ist. Und die Bibelstunde kann man ohnehin immer zwischen Donnerstag und Sonntagmorgen auf dem Telefon anwählen. Dieser Gott, der durch sein Wort zu uns spricht, lässt sich aber auch ansprechen. Und wir als Christen sprechen mit ihm, indem wir beten. Und das wollen wir jetzt am Anfang dieser Bibelstunde gemeinsam tun. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass du auch in dieser telefonischen Bibelstunde da bist. Hab Dank, Herr, lieber himmlischer Vater, dass du durch dein Wort mit jedem von uns reden willst. Und du weißt, wie es in jedem von uns aussieht. Du weißt, was wir innerlich nötig haben. Bitte gib es uns durch dein Wort. Gib, dass jeder von uns gesegnet wird durch das Wort und gestärkt wird. Und wenn vielleicht jemand ganz besonders schwach heute ist oder so innerlich am Ende, dann richte doch diesem Bruder oder diese Schwester auch durch die Bibelstunde wieder auf. Amen. Wir wollen jetzt noch ein zweites Lied singen, auch ein Lied, was ihr sicherlich kennt, Stern, auf den ich schaue. Wir finden es im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 367 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 551. Und ihr dürft einfach mitsingen, wenn das Lied jetzt übers Telefon erschallt. Bergpredigt, mit der wir uns ja beschäftigen, hat viele Bilder und Gleichnisse. Jesus hat ja oft in Gleichnissen gesprochen. Und warum hat er das gemacht? Er hat es darum gemacht, damit die, die sein Wort hören, die geistlichen und himmlischen Dinge besser verstehen können. Es ist doch so, wir haben ja nur einen normalen menschlichen Verstand. Himmlische Dinge, die können wir mit unserem menschlichen Verstand kaum erfassen. Aber deswegen hat der Herr Jesus sein Evangelium und das, was er getan hat, immer wieder in Gleichnisse oder auch in menschliche Erfahrungen mit eingebaut, damit jeder begreifen konnte, worum es geht. Denkt einmal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein junger Mann läuft zu Hause weg, geht in die Fremde, bringt alles durch, was er hatte, sinkt in die tiefsten Tiefen, die man sich vorstellen könnte, aber er geht zurück. Dieses Schicksal, diese Erfahrung haben manche gemacht. Und es haben manche gemerkt, die Liebe meines Vaters ist größer als die Verletzungen, die ich hinzugefügt habe. Und Jesus benutzte diese menschliche Erfahrung als Gleichnis, als Bild für die Liebe des himmlischen Vaters mit dir und mit mir. Auch wenn wir ihm davongelaufen waren. Auch wenn wir eine Zeit nicht an ihn gedacht haben, sondern ihm sogar Schande gemacht haben. Wir dürfen zurückkommen. Und wenn wir kommen, wird er uns in seine Arme aufnehmen. Heute haben wir in der Bergpredigt wieder ein Gleichnis. Es geht heute um eine große Gefahr, die existiert für Gläubige und für Menschen, die nach Gott suchen. Und zwar die Gefahr, dass sie Irrlehrern auf den Leim gehen und so wirklich in die Irre geführt werden. Vor Jahren erlebte ich Folgendes. Es standen Zeugen Jehovas an der Straße. Ihr alle kennt Zeugen Jehovas. Sie nehmen ihre Überzeugungen sehr ernst. Sie setzen viel Zeit ein, um diese Überzeugung zu den Menschen zu bringen. Aber wer sich ein bisschen mit deren Lehre auskennt, weiß, die Lehre der Zeugen Jehovas ist weit weg vom biblischen Evangelium. So glauben sie nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie haben von daher eine ähnliche Vorstellung über Gott wie die Muslime, die auch der Meinung sind, Allah, den sie für Gott halten, hat keinen Sohn. Sie versuchen, ihre Lehren an den Mann zu bringen. Und sie verwickelten eine Bekannte von mir, mit der ich gemeinsam unterwegs war, in ein Gespräch. Auch sie war ein Kind Gottes. Sie hörte, was die Zeugen Jehovas ihr sagten. Und nachdem die mal ganz kurz den Mund gehalten haben, denn der Redeschwall, der ist kaum abzubiegen, sagte die Schwester, ich staune, was ihr alles tut für eure Überzeugung. Ihr tut mir aber so leid. Ihr setzt so viel ein und geht zum Schluss doch verloren, weil ihr nicht Jesus, den Sohn Gottes, als persönlichen Heiland habt. Die Zeugen Jehovas, oftmals Menschen, die ernst nach Gott gesucht haben, sind ihr Lehrern auf den Leim gegangen. Und so ist es mit vielen Sekten, dass da Irrlehrer, falsche Propheten, suchende Menschen zu sich gezogen haben. Manchmal auch Gläubige, die im Glauben standen, aber durch irgendeine Anfechtung ging. Und in dieser Zeit kamen die falschen Propheten, Zeugen Jehovas oder wer es sonst auch wäre, Mormonen oder gar Moslems. Und dann sind sie diesem falschen Propheten auf den Leim gegangen. Ganz schlimm ist, dass auch in den großen Kirchen oftmals Pfarrer sind oder andere Verkündiger, die ebenfalls solche Irrlehrer sind. Nicht alle Pfarrer sind solche Irrlehrer. Es gibt Pfarrer, die Jesus lieb haben und denen so stark am Herzen liegt, Menschen zu Jesus zu ziehen. Wenn wir solche kennen, sollten wir für sie beten und wo es möglich ist, sie auch unterstützen in ihrer Mission. Aber leider sind viele, die diesen Beruf eines Pfarrers oder eines Theologen an der Universität haben, aber nicht das Evangelium weitergeben, sondern menschliche Gedanken, verirrte Gedanken, böse Gedanken. Vor einiger Zeit hat eine Pfarrerin im Fernsehen im Wort zum Sonntag Eva sehr gelobt in ihrer Andacht, weil sie eine echte Frau war, die sich nicht mehr den Männern unterordnete, auch nicht diesen männlich geprägten Gott, sondern die sich selbst frei dafür entschied, eine Frucht zu essen, die Gott nicht in ihren Händen sehen wollte. Wie verirrt muss diese Pfarrerin gewesen sein, dass sie vor Hunderttausenden, die ja so eine Sendung sehen, einen solchen Unsinn von sich gibt. Nun, heute ein Gleichnis, was für uns wichtig ist, was uns zeigen soll, dass wir nicht falschen Propheten nachlaufen und was uns aber auch zeigt, woran man falsche Propheten erkennen kann. Es gehört zur Bergpredigt, Matthäus 7, wenn ihr es mitlest, Matthäus 7 von Vers 15 bis Vers 20. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeder guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es wird uns hier gesagt, es werden falsche Propheten auftreten. Das sagt Jesus so ziemlich am Ende der Bergpredigt. Er hatte vorher vom schmalen Weg des Glaubens geredet und von der engen Pforte, durch die man auf den Weg Gottes kommt. Und nun war Jesus aber auch klar, der Teufel gibt keine Ruhe. Er versucht, die an Jesus glauben, von ihm wieder wegzuziehen, vom schmalen Weg weg oder abzuhalten, durch die enge Pforte zu gehen. Und aus diesem Grund hat Jesus gesagt, passt auf, es sind große Gefahren da. Und eine besonders große Gefahr sind scheinbare Verkündiger, die aber in Wirklichkeit falsche Propheten sind. Ein Bibelausleger hat zu dem Abschnitt, den ich gelesen habe, eine interessante Aussage gemacht. Er bezieht sich dabei unter anderem auch auf etwas, was er von dem bekannten Prediger Spurgeon einmal gehört hat. Ich zitiere ihn. Wo immer die harten Anforderungen wahrer Jüngerschaft gelebt werden, gibt es falsche Propheten, die weite Pforte und den breiten Weg propagieren. Sie verwässern die Wahrheit, bis, wie es Spurgeon sagt, nicht mehr genug übrig bleibt, um eine Suppe für einen kranken Grashüpfer zuzubereiten. Diese Menschen, die angeblich im Namen Gottes reden, kommen in Schafskleidern und erwecken den Anschein, wahre Gläubige zu sein. Aber innerlich sind sie reißende Wölfe, das heißt, sie sind Ungläubige, die die Unreifen und Ungefestigten und die Verführbaren erbeuten wollen. In einem Lied heißt es, rüstet euch, ihr Christenleute, die Feinde suchen euch zur Beute, ja Satan selbst hat euer begehrt. Wenn du einmal zu Jesus gekommen bist, dann gibt der Teufel keine Ruhe mehr. Er möchte dich wieder zurück wegziehen. Er tut das durch alle möglichen schlechten Lebensführungen, indem er dir Zweifel gibt oder sonst etwas. Und er tut es durch falsche Propheten. Der Apostel Paulus hat im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 5, auf diesen Vers komme ich später nochmal zurück, angedeutet, wie diese falschen Propheten innerlich strukturiert sind oder wie heute mancher sagen würde, wie die ticken. Im 2. Timotheus 3, Vers 5 heißt es, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie, solche Meide. Äußerlich angezogen wie echte Gläubige. Vielleicht wie ein Pfarrer mit Talar oder mit einem Gewand oder mit so einem süßlichen Lächeln als einen, der gestärkt ist durch seinen Glauben, aber innerlich zerfressen von teuflischen Wünschen und Begierden. Der Teufel hat kein Erbarmen, hat einmal jemand gesagt, mit denen, die ihm einmal entronnen sind. Wir haben in den Abschnitt davor etwas gelesen von der engen Pforte und von dem schmalen Weg, über den man zu Gott kommt. Wer auf diesem Weg bis zum Ende geht, der kommt in den Himmel. Aber der Teufel will nicht, dass jemand ewig bei Gott ist. Und deswegen versucht er uns von diesem Weg wegzubringen. Petrus hat im Petrusbrief schon vor diesen Leuten gewarnt. Und der Apostel Paulus und der Apostel Johannes, alle warnen sie vor diesen Irrlehren. Die Bergpredigt war ja die erste große Predigt, die Jesus gehalten hat. Und er hat so wichtige Dinge da gesagt, wie wir unser Leben gestalten sollen, wie unsere innere Gesinnung sein soll. Er hat uns sogar schon das Vaterunser da drin nahegebracht. Aber auch er fügt in die Bergpredigt den Hinweis ein, seid vorsichtig vor diesen falschen Propheten. Seht euch vor. Seid vorsichtig vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Sie kommen vielleicht mit einem Talar, wie ein Pfarrer, oder mit einem Gewand, wie ein Priester, oder mit einem Kreuzzeichen oder einem Fischzeichen an der Jacke, wo jeder sagt, das weist doch auf Gott hin. Aber das Böse herrscht in ihrem Herzen. Petrus schreibt an die damaligen Christen, aber das gilt für uns heute genau noch so, uns genauso ernst. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8 und 9. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass derselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Letztlich sind hinter den falschen Propheten die Dämonen und der Teufel. Wisst ihr, wir sollten uns gar nicht so sehr mit den Irrlehren unserer Zeit beschäftigen. Ich kannte einen gläubigen Theologiestudenten und er ärgerte sich darüber, dass die Realität des Teufels heute von den Theologen nicht ernst genommen wird. Und dann wollte er sie überzeugen, dass es den Teufel gibt und welche Macht er hat. Und er begann sich mit dem 6. und 7. Buch Mose, einem ganz schrecklichen Zauberbuch, zu beschäftigen. Er dachte, weil er gläubig ist, hat er genug Kraft, da kann ihm das nicht schaden. Er hat das gemacht. Nach einiger Zeit war er so irre im Kopf, dass er in eine Nervenklinik musste. Als er dann entlassen war, im Glauben kam er nie wieder so richtig zurecht. Seht euch vor, es ist Gift hinter den Irrlehren, die uns umgeben. Äußerlich sehen die Irrlehrer aus, als wären sie etwas Gutes, aber sie sind böse Irrlehrer. Sie haben oft, nicht immer, nicht jeder, ein lasterhaftes Leben. Und sie geben zerstörerische Lehren von sich. Wenn man sich mit diesen Lehren beschäftigt, kommt man unwillkürlich weiter weg von Gott. In der Offenbarung, Kapitel 13, da wird von einem sogenannten zweiten Tier geredet. Die Christen nennen dieses zweite Tier den falschen Propheten. Neben den vielen kleinen falschen Propheten, die es gibt, wird es am Ende einen ganz besonders falschen Propheten geben. Er wird den Antichristen, den gottlosen Weltherrscher, zu göttlicher Verehrung verhelfen. In Offenbarung 13, Vers 11 wird gesagt, und ich, Johannes, er war in Gefangenschaft, und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Es kommt auf das Reden drauf an. Es kommt auf das Innere drauf an. Äußerlich sieht er aus wie ein Lamm. Und es besteht die Gefahr, dass ihn nach Gott suchende Menschen auf den Leim gehen. Aber Geschwister, die Worte von ihm werden Gift sein und werden die Menschen an den Sohn des Teufels, an den Antichristen binden. Wo kommen sie her? Oftmals finden sich solche falschen Propheten in der Gemeinde oder um die Gemeinde. Wenn sie in der Gemeinde sind, erlebt man dann oft ganz schnell, dass sie Spaltungen und Streit und Zank in die Gemeinde bringen. Im Judasbrief, das ist der kürzeste Brief aus dem Neuen Testament, da wird etwas über sie gesagt. Wer sich da nicht ganz so genau auskennt, dieser Judas ist nicht Judas Ischariot, der Jesus verraten hat, sondern Jesus hatte Brüder, unter anderem den Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat, leibliche Brüder, und den Judas. Der Judasbrief ist sehr kurz, er hat keine Kapitel, nur Verse. In Judas Vers 4 heißt es, denn es sind etliche Menschen nebenbei eingeschlichen, also in die Gemeinde oder auch in unserer Nähe, in unserer Familie, also sie kommen uns sehr nahe. Es sind etliche Menschen nebenbei eingeschlichen, von denen vor Zeiten geschrieben ist solches Urteil. Sie sind Gottlose, ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott unseren Herrn Jesus Christus, den einigen Herrscher. Petrus hatte gewarnt davor, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Judas beschreibt, es sind welche nebenbei eingedrungen. Der Apostel Johannes hat auch solche Irrlehrer erwähnt. Also schon sehr früh tauchten unter den Christen falsche Propheten auf. Im ersten Brief des Johannes, Kapitel 2, Vers 19 und Kapitel 4, Vers 1 wird von ihnen einiges gesagt. Sie sind von uns, also von den Gläubigen, ausgegangen. Also man hielt sie eine Zeit lang für welche, die zu uns gehörten. Aber sie waren nicht von uns. Denn wo sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Liebe Schwester, lieber Bruder, es kann sein, dass jemand in deiner Nähe sich als Seelsorger aufspielt, dir irgendwelche Ratschläge gibt und dich ins Verderben zieht. Und da gibt es jede Art des Verderbens. Wisst ihr, ich halte die katholische Kirche für eine von Jesus stark abgewichene Kirche. Viele Lehren der katholischen Kirche sind nicht wirklich in der Bibel begründet. Aber natürlich gibt es auch unter den Katholiken Menschen, die Jesus lieb haben. Und in den letzten Jahren hörte man vermehrt, was für schreckliche Priester da manchmal waren, die kleine Kinder verführt haben, missbraucht haben, in schmutzigste Dinge hineingezogen haben und die Kinder haben einen Schaden weg für ihr Leben. Sie gehörten nie zu den echten Gläubigen. Sie haben ihre Kirche als Vorwand benutzt, um sich an Menschen ranzumachen und ihre schändlichen Lüste auszuleben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, da definiert Johannes nochmal, ihr Lieben, glaubt nicht einen jeglichen Geist. Ganz gleich, was da einer sagt, und manche betonen ja stark, dass der Heilige Geist sie berufen hat, eine bestimmte Mitteilung an die anderen zu geben. Glaubt nicht einen jeglichen Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Nicht jeder, der äußerlich tut, als würde er zu Jesus gehören, ist wirklich von Gott. Es gibt falsche Propheten und Jesus warnt schon in der Bergpredigt. Sie wollen euch abhalten, durch die enge Pforte zu gehen, die ihr nach Gott sucht. Sie wollen euch, die ihr durch die enge Pforte gegangen seid und auf den schmalen Weg des Glaubens seid, wieder runterziehen. Hinter ihnen steht der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und euch geistlich vernichten will. Nun hieß es hier, prüft sie. Jesus sagt auch so etwas, wie man prüfen kann. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also wie man einen Apfelbaum an den Äpfeln ein Stück erkennt und einen Kastanienbaum an den Kastanien, so kann man an den Früchten von Menschen erkennen, ob sie echte Gottesleute sind oder vom Teufel, eventuell falsche Propheten. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von Dornen? Da wachsen irgendwelche Wüstendornen und man wird nie Trauben dort finden. Oder Feigen von Disteln? Feigen wachsen am Feigenbaum, aber nicht an einer Distel. Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler, also ein schlechter Baum, bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, nicht arge Früchte. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Die Früchte, die durch einen Menschen, der sich als Gläubiger ausgibt, in die Welt kommen, sind so ein Mittel, wo man erkennen kann, ob er wirklich zu Gott gehört. Es gibt viele unterschiedliche falsche Propheten. Wisst ihr, der Teufel, der weiß, mit was für einem Köder er jeden Menschen locken kann. Und deswegen wird so etwas erwähnt. In seiner Endzeitrede, Jesus hat einige Zeit vor seiner Kreuzigung auf die Zeichen des Endes der Welt hingewiesen. Wir finden das in Matthäus 24. Da wird gesagt, dass es vor seinem Wiederkommen Kriege und Kriegsgeschrei und Seuchen geben wird. Alles Dinge, die wir heute erleben, das Zeichen an Sonne, Mond und Sternen geschehen. Alles Dinge, die wir heute erleben. Aber das meiste wird nur einmal erwähnt. Aber dreimal wird in dem Abschnitt darauf hingewiesen, dass es falsche Propheten geben wird. Matthäus 24, Vers 5. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Da treten Leute auf, die sagen, ich bin Christus. Immer wieder sind solche falschen Messias aufgetreten. Oder Leute, die sich für ein besonders Erwählte halten. Jesus weist in Matthäus 24 auf solche Irrlehrer hin. Matthäus 24, Vers 10 bis 12. Da geht er noch ein bisschen näher drauf ein. Dann in dieser Endzeit, wo so viele schlimme Dinge passieren, Kriege, Kriegsgeschrei, Hass unter Menschen, der große Abfall. Dann werden sich viele ärgern, sagt Jesus, und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten, nicht nur einer, viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. In vielen Gemeinden, an vielen Orten treten solche auf. Und es sind nicht wenige, die sie von dem schmalen Weg wegziehen, sondern viele. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Jesus sagt sogar, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würden sogar die Auserwählten verloren gehen. In Matthäus 24 von 22 an, dann beschreibt Jesus noch, was die Stärke dieser Irrlehrer ist, warum so viele ihnen auf den Leim gehen. Matthäus 24, von 22 bis 28. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. So, als dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Es werden welche kommen und sagen, hier ist Christus, kommt hierher. nicht dort, wo ihr bis jetzt gewesen seid. Nein, hier ist Christus. Dann sagt Jesus weiter, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und große Zeichen und Wunder tun, dass verführt würden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Diese falschen Propheten haben sogar die Fähigkeit, Wunder zu tun, krank gesund zu machen, scheinbar in göttlichen Sprachen zu sprechen. Wunder, so wie sie Jesus getan hat und wie sie die Apostel taten. Und da werden viele verführt werden durch sie. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er, Christus, ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, in ihrer Gemeinde, dort, wo sie sich versammeln. So glaubt es nicht. Jesus sagt dir, sie werden euch versuchen, von eurer geistlichen Heimat wegzulocken. Und sie werden sagen, bei euch, da geht doch immer nur, es geht doch immer nur ums Predigen. Bei uns, da ist richtig etwas los, da geschehen Wunder, da kommt man in herrliche Gefühle und wir singen und wir klatschen und wir tanzen zur Ehre des Herrn. Und mancher, der nach Gott sucht, der vielleicht auch in Anfechtung ist, denkt, angucken kann man sich mal. Aber es geht ihnen dann wie so einer Fliege, die auf den Fliegenfänger gekommen ist. Und es sind viele verführt worden. Und Jesus hat gesagt, siehe, ich habe es vorher gesagt. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Aufgang, sagt Jesus, und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Wo aber das Aas ist, sammeln sich die Geier. Das nächste zu erwartende Göttliche ist die Wiederkunft Jesu. Und nicht irgend so eine Überspanntheit, wie diese Irrlehrer weitergeben wollen. Paulus beschreibt dann einige der Irrlehrer, mit denen man rechnen muss. Da nennt er zum Beispiel einige, die besondere Verbote für Gläubige aussprechen. Im 1. Timotheusbrief beschreibt Paulus das. 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 4. Der Geist, der Heilige Geist. Aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche vom Glauben abtreten und anhängen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. Durch die so in Gleisnerei Lügen reden und Brandmal in ihren Gewissen haben. Also in der letzten Zeit werden manche ein Brandmal im Gewissen haben und sie werden Lügen von sich geben. Was Irrlehrer lehren, ist niemals eine andere Erkenntnis. Nein, das ist eine Lüge. Und jetzt steht hier, sie gebieten nicht zu ehelichen und Speisen zu meiden, die Gott doch geschaffen hat, mit Danksagung zu nehmen, den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alle Kreatur Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, das mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes uns Gebet. Sie kommen und sagen, wenn du gläubig bist, dann darfst du bestimmte Speisen nicht essen. Von bestimmten Tieren darfst du nicht essen. Bestimmte Früchte darfst du nicht essen. Am besten, du bist gleich Vegetarier oder Veganer. Veganer sind die, die nicht nur kein Fleisch essen, sondern auch keine Milch und keine Eier. Überhaupt nichts Tierisches. Sie sagen, ihr stehlt den Tieren ihre Milch und ihr stehlt den Tieren ihre Eier. In Gottes Wort steht, wird gesagt, Gott hat alles gemacht, hat es uns zur Speise gegeben. Und wenn wir es dankbar von Gott nehmen können, ist da nichts Verwerfliches drin. Im 2. Timotheusbrief, da werden andere Irrlehrer erwähnt, auch in Kapitel 3 in diesem Fall. Sie sind nicht von der Sorte, die sagen, nicht heiraten. Diese Lehrer, wenn du gläubig bist, nicht heiraten, die tritt Gottes Schöpfung in den Schmutz, denn Gott hat doch die Ehe gewollt. Und gerade in unseren Tagen arbeitet der Teufel, die Ehe zu untergraben. Einmal, dass Menschen immer wieder in Versuchung kommen, Ehebruch zu begehen. Die Versuchung wartet an jeder Ecke und jedem Ende, übers Fernsehen, über Zeitungen und über sonst was. Oder auch, dass man sagt, ja, Ehe, das ist doch nicht nur die Verbindung von Mann und Frau, sondern auch von einem Mann und einem Mann und von einer Frau und einer Frau. Oder heute gehen sie ja so weit, dass sie sagen, jeder entscheidet sich neu, ist er ein Mann oder ist er eine Frau. Oder kannst du so jemanden auch heiraten, der sich jetzt als Frau fühlt, aber vorher ein Mann gewesen ist. Im Bundestag sitzt eine Abgeordnete, sie wird mit Frau angeredet, ist aber eigentlich ein Mann. Und aber sie sagt, ich bin eine Frau, nur in einem Männerkörper. Und so wird die Ehe und die Gemeinsamkeit zwischen den Geschlechtern, zwischen Mann und Frau, in den Schmutz getreten. Wenn eine Kirche, wenn Pfarrer so etwas sogar noch einsegnen, was ja der Fall ist, man kann bei der Kirche sich trauen lassen, Männer mit Männern und Frauen mit Frauen, dann steckt eine schreckliche Irrlehre dahinter. Ungeistliche Leute, das wird jetzt im 2. Timotheus Kapitel 3 genannt, die nur ihrem fleischlichen Lüsten nachleben, werden in den letzten Tagen sein. Das sollst du aber wissen, schreibt Paulus, 2. Timotheus 3, dass in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen, schreckliche, furchtbare. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr die Wollust lieben als Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Äußerlich ein Lamm, aber innerlich ein Löwe, genau das ist das, was dahinter steht. Aus denselben sind die, die hin und her in die Häuser schleichen und führen die Weiblein gefangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben. Lernen immer da und kommen doch nie zur Erkenntnis. Liebe Geschwister, der Teufel versucht die einen durch Engel, das darfst du nicht essen, du darfst nicht heiraten, vom schmalen Weg abzuhalten, von der Nachfolge Gottes. Und die anderen kommen und sagen, dir ist ja alles erlaubt. Und je mehr du sündigst, desto mehr wird Gott vergeben und dadurch wird seine Gnade noch größer. Römer 6, Vers 1 und 2 wird auf solche Irrlehre auch hingewiesen. Nun, man kann sie an den Früchten erkennen. Wenn an einem Gewächs Weinreben wachsen, dann ist es ein Weinstock. Wenn an einem Baum Birnen wachsen, dann ist es ein Birnenbaum. Aber Jesus erklärt das, Trauben werden niemals an Dornen wachsen, sondern immer nur an einem Weinstock. Und gute Früchte, die werden immer an einem guten Obstbaum wachsen und niemals an einen Besenstiel oder an so etwas. Nun, an ihren Früchten soll das sie erkennen. Paulus hat im Galaterbrief die Früchte, die an Gläubigen zu sehen sein sollen, einmal aufgeführt. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit. An solchen Früchten kann man sie erkennen, die wirklich zu Jesus gehören. Sie werden ein keusches Leben führen. Sie werden sanftmütig sein, nicht fanatisch und nicht boshaft. Sie werden Gott vertrauen im Glauben. Sie werden gütig sein, sogar mit Menschen, die ihnen gar nicht so freundlich begegnen. Aber die Freundlichkeit erlebt man an ihnen, denn es kommt die gute Frucht. Und am Anfang heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe. Es hat einmal jemand gesagt, all diese einzelnen Früchte da im Galaterbrief, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, sind alles Gestalten der Liebe. Wenn du zu Jesus gehörst und wenn du mit einem Bruder oder einer Schwester zu tun hast, die zu ihm gehören, dann wird an ihm die Liebe sichtbar werden. Denn die Liebe Gottes ist ja im Herzen der Gläubigen. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Und wenn du diese Liebe Gottes in dir hast, dann kommt gute Frucht Und wenn da ein Lehrer kommt, der scheinbar gute geistliche Dinge von sich gibt, schau, welche Frucht bringt er. Bringt er Spaltung in die Gemeinde? Bringt er Rechthaberei in die Gemeinde? Will er im Mittelpunkt stehen? Dann muss es ein falscher Prophet sein. Es gibt auch die schlechten Früchte. An denen kann man natürlich noch mehr erkennen, dass sie falsch sind, dass es faule Bäume sind. Auch dort im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19 bis 21, da wird von den Werken des Fleisches geredet. Wo diese Werke des Fleisches im Mittelpunkt stehen, dort ist mit Sicherheit ein falscher Prophet am Werk. Wenn der in der Gemeinde Einfluss hat, werden diese Werke des Fleisches in der Gemeinde sich durchsetzen. Oder sie werden sich am Herzen dieses Menschen durchsetzen. Galater 5, Vers 19 bis 21 werden sie genannt. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Als das sind Ehebruch. Der Pfarrer hat die Ehe gebrochen. Der Kirchenälteste, der Gemeindeälteste hat die Ehe gebrochen. Und man weiß es, man darf es nicht ansprechen. Gemeindezucht gibt es nicht mehr. Typisch für Irrlehrer. Offenbar sind die Werke des Fleisches Ehebruch. Hurerei! Das ist ja da in einem Abschnitt. Da gehört aber dann auch die wieder natürliche Unzucht und Ähnliches dazu. Unreinigkeit. Die Gedanken oder das lüsterne Blick auf jemanden aus dem anderen Geschlecht und Unzucht. Aber dazu kommen noch ganz andere Dinge. Es ist nicht nur auf diesem Gebiet der Werk des Fleisches. Abgötterei, dass man Geld oder Menschen wie Gott anbetet und verehrt. Zauberei, das heißt schwarze Kunst. Auch sowas gibt es hier und da. Feindschaft, Hader, Zorn ist das. Neid, Zorn, Zank. Zwietracht, Rotten, dass die Leute um sich sammeln. Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch zuvor gesagt habe und sage es noch zuvor, dass die, die solches tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. An ihren Früchten soll das ja erkennen. Wenn du selbst im Weg des Glaubens gehst, prüf dich mal, wie stark die Frucht der Liebe bei dir ist. Da kannst du anderen auch auf dem Weg des Glaubens helfen, auf den schmalen Weg. Und wenn du merkst, aber ich bin nicht so vollkommen, wie ich sein müsste, dann bitte Gott darum, dass er dir hilft. Und das ist ein Gebet nach dem Willen Gottes. Bittet, so wird euch gegeben. Das hatten wir in der vorletzten Bibelstunde. Bitte darum, dass der Herr dich prägt und dass du gute Früchte bringst. Wird das Ende sein von dem falschen Propheten? Ein jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollte sie erkennen. Dort, wo die bösen Früchte sind, irgendwann wird er abgehauen. Im Psalm 1, da wird gesagt, wohl dem, der nicht auf den Weg der Gottlosen geht. Aber dann wird auch erwähnt, wie es mit den Irrlehrern, dem Falschen, den Wölfen im Schafspelz aussieht. Aber so nach Gottes Wort fragen und über Gottes Wort nachdenken und Gott lieben. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, Psalm 1, Vers 4 bis 6, die der Wind zerstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Sie haben keine Zukunft, die Gottlosen, abgehauen und ins Feuer geworfen. Ein Beispiel wird uns in der Offenbarung gegeben. Ich erwähnte schon diesen falschen Propheten, der den Antichristen groß machen wird. Möglicherweise eine führende kirchliche Persönlichkeit, die dazu in der Lage ist, Christen zu verführen und an den Antichristen zu koppeln. Von seinem Ende steht da auch etwas in der Offenbarung. Es wird am Ende einen großen Krieg geben und in diesem Krieg werden die Anhänger des Antichristen fallen. Aber der Antichrist selbst, er wird das Tier genannt und der falsche Prophet, sie werden von Gott besonders verurteilt. Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier, der Antichrist. wurde gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brennt. Liebe Geschwister, Jesus warnt uns. Wir sollen nicht dem falschen Propheten nachgehen. Aber er macht auch klar, wir sind in einer gefährlichen Welt. Und wenn die letzten Tage nicht verkürzt würden, wir würden es auch nicht erkennen. Aber wenn du Jesus lieb hast, dann wird der Herr Jesus dir helfen, dass du unterscheiden kannst. Und du wirst auf den schmalen Weg bis zum Ziel kommen. Geh durch die enge Pforte, von der wir gehört haben. Geh durch die enge Pforte, bleib auf dem schmalen Weg und lass dich nicht weglocken, dann kommst du ans Ziel. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du willst, dass wir einmal mit dir gemeinsam in der Herrlichkeit sein werden. Hab Dank, dass du uns den Weg zum Vater durch dein Leiden am Kreuz freigekämpft hast. Du bist gestorben, damit wir nicht in die Hölle brauchen. Niemand hätte solch große Liebe wie du. Und wir werden dir in aller Ewigkeit dafür nicht genug danken können. Aber wir wollen dir danken mit unseren Worten. Und wir möchten dich bitten, Herr, lass uns vorsichtig sein. Gerade auch, wenn da welche auftreten, ob in der Gemeinde, ob neben der Gemeinde, die so tun, als wären sie Gottes Geheimräte. Solche falschen Propheten. Herr, gib uns einen klaren Blick. Gib uns einen Blick für die Früchte, die sie bringen. Hab Dank, dass dort, wo etwas geistlich Echtes ist, du die wunderbare Frucht der Liebe hervorbringst, an den Menschen und an der Gemeinde. Aber Herr, warne du uns durch deinen Geist, wo irgendwelche Verführer sind, die uns von diesem Weg weglocken wollen. Ich möchte dich jetzt aber auch bitten für die, die diese Bibelstunde jetzt mitverfolgt haben und die vielleicht in Problemen stecken. Bitte richte sie auf und stärke sie, ein jeden. Du weißt um Menschen, die wir gerne in deiner Nähe hätten, die aber weggelockt worden sind durch Irrlehrer, durch Gottlose, durch Falsche. Bitte geh ihnen doch weiter nach. Du siehst, die ihre Kinder durch die Irrlehre vielleicht aus der Schule verloren hatten. Und die Kinder sind jetzt nicht mehr auf dem Weg des Glaubens. Bitte arbeite du doch an den Herzen dieser Kinder, damit sie wieder zu dir zurückkommen, damit doch keiner verloren geht. Auch nicht die, die in Süchten gefangen sind und die der Teufel so besonders quält. Du kannst ihnen nachgehen. Und Herr, es wäre auch zu diesem Thema vieles noch zu sagen. Wir wollen alles deinem himmlischen Vater bringen, mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Nun, liebe Geschwister, ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag. Und wer es einrichten kann, Sonntag um 10:30 ist die Übertragung des Gottesdienstes aus Meckenheim, wo ich wieder predige am kommenden Sonntag. Und nächste Woche ab Donnerstag die neue Bibelstunde auch wieder auf dem Telefon. Aber wie ich es am Anfang sagte, wenn ihr in eurem Ort eure Gemeinde habt, seid nicht ängstlich, sondern jetzt, wo es erlaubt ist, besucht die Gemeinschaft der Kinder Gottes wieder. Und ihr dürft gerne nebenbei auch noch das hören, was auf dem Handy und im Telefon ist und was er im Internet findet, auch von dieser Bibelstunde und der Übertragung aus Meckenheim. Der Herr segne euch. Amen.